Hallo und herzlich willkommen zu, man mag es kaum glauben, tatsächlich der Jubiläumsfolge 200, habe ich vorhin gemerkt, als ich auf unsere Liste geschaut habe. Die große 200. Folge. Einerseits machen wir uns nicht so viel aus Jubiläen, glaube ich, bisher in der Vergangenheit, aber andererseits ist es natürlich ein hervorragender Anlass, dass wir heute über die Werder-Frauen sprechen können und nochmal so die letzten Infos und Überblicke geben können vor dem großen Spiel im Weserstadion, das jetzt am Samstag ansteht gegen Freiburg. Und da sind von uns dabei, neben mir Lennart, also ich bin der eine und die andere ist Sina. Hallo Sina.
Moin.
Und dann haben wir uns gedacht, ja, es wäre natürlich super, wenn man noch ein bisschen mehr Einblicke bekommt, wie das denn so überhaupt ist als Spielerin, wie man vielleicht auf so ein Spiel sich vorbereitet, was wichtig ist, und freuen uns sehr, dass Stefanie Goddard dabei ist und ja, als ehemalige Spielerin uns da bisschen was erzählen kann, wie sie das so damals erlebt hat und wie sie jetzt auf das Spiel schaut. Moin Steffi.
Moin, schön, dass ich da bin.
Jo, auf jeden Fall. Du hast ja selber 10 Jahre für Werder gespielt, hast jetzt vor 1,5 Jahren deine Karriere beendet, oder ja, so gut knapp 1,5, davor noch bei anderen Vereinen unterwegs gewesen. Wie hast du denn so deine Karriere erlebt und was war vielleicht in Bremen auch nochmal besonders oder was hat dich so lange nach Bremen verschlagen?
Ja, die Frage nach dem Warum so lange kann ich mir selber nicht so ganz erklären, weil es nie der Plan war, von vornherein zu sagen, okay, ich komme jetzt nach Bremen und dann bleibe ich hier 10 Jahre. Es hat sich aber dann aber einfach so entwickelt, dass ich mein Studium in Oldenburg fortgeführt habe und angefangen habe, nebenbei zu jobben, und genau, man sich einfach ein soziales Umfeld aufgebaut hat, und dann haben mich ja 2, 3 Verletzungen auch mal wieder zurückgeworfen, und genau, habe mich dabei Werder immer in guten Händen gefühlt, und so kam das eine Jahr nach dem anderen Jahr und auf einmal waren 10 Jahre voll. Genau, also
so läuft das manchmal, und Bremen ist ja auch eine Stadt, in der man sich ganz wohl fühlt und die man sich ein bisschen verlieben kann. Was machst du jetzt mittlerweile, wenn man fragen darf, wenn du nicht mehr selbst auf dem Platz stehst?
Ich bin Lehrerin an einer Oberschule, genau, arbeite dort als Sonderpädagogin, habe ja die letzten 4 Jahre eigentlich parallel zum Fußball schon angefangen, ja, im Masterstudium zu jobben, und habe meinen Ref dann noch zu Ende gemacht und genau, habe dann ein Jahr noch gespielt und gleichzeitig Vollzeit gearbeitet, und dann ja, war irgendwann klar, dass das so nicht mehr ganz einfach zu vereinbaren ist, und da so ein bisschen auch die Prioritäten sich verschoben haben, was so die berufliche Zukunft angeht und auch so das Privatleben, sodass ich ja, mit einem ganz, ganz tollen Abschied auf jeden Fall dann meine Karriere beendet habe, durfte, wie auch immer.
Du meintest gerade, ja, beruflich haben sich manche Sachen verschoben. War das für dich denn schon immer klar, dass du eher an der Schule sein möchtest, oder hast du auch noch eine Weile mit einem Job im Fußball geliebäugelt, oder machst du das auch immer noch, ob das jetzt Trainerin ist oder was es da sonst noch so an Möglichkeiten gäbe?
Nee, das ist jetzt erstmal so gar keine Option für mich, weil ein Hauptgrund auch, warum ich aufgehört habe, war, dass ich einfach nicht mehr in dieser wöchentlichen Struktur drin sein möchte, in diesem Saisonrhythmus, mich nach, ja, nach, was weiß ich, Länderspielpausen zu richten, wann man da mal wegfahren kann. Ich sag mal so, als Lehrer hat man ja doch relativ viel frei, was so die Ferienzeiten angeht, und das genieße ich schon sehr, dass ich da immer die Möglichkeit habe, auch zu reisen, und das wäre mit einem anderen Job im Fußball halt eben auch nicht möglich. Da ist es ja relativ egal, ob du auf oder neben dem Platz bist, da musst du ja trotzdem in der Woche da sein, und am Wochenende ist ja trotzdem alles danach ausgerichtet, und genau, aus dieser Struktur wollte ich raus, und deswegen ist das jetzt auch erstmal keine Option, da irgendwie zurückzukehren in irgendeiner anderen Funktion.
Damals in der Karriere, als du noch, ja, anders eingebunden warst, hast du unter anderem auch bei Duisburg gespielt für 2 Jahre, wenn man das bei Wikipedia richtig sieht, und da unter anderem mit als Erfolg jetzt in deiner Vita stehen Gewinn des DFB-Pokals und Gewinn der Champions League oder Vorläufer-Wettbewerb der Champions League. Stimmt das? Wie war das damals? Wie hast du es damals wahrgenommen? Manchmal ist Wikipedia, also einfach tatsächlich sind die Quellen im Fußball der Frauen ja manchmal ein bisschen schwieriger. Und da muss aber man noch ein bisschen länger recherchieren.
Als erstes in der Schule. Ja. Wikipedia ist keine vernünftige Quelle, Lennart.
Deswegen frage ich ja nach.
Ja, sehr gut.
Ja.
Zweite Quelle einholen.
Genau. Also, es stimmt. Ich war ja 18, als ich nach Duisburg gewechselt bin. Habe 2 Jahre dort gespielt. Und genau, wir haben die Champions League damals gewonnen. Da war ich aber im Finale tatsächlich nicht im Kader. Ja, da waren einfach andere, die besser waren, muss man ganz ehrlich auch so zugeben, beispielsweise Alexandra Popp, die damals auch schon ja, gut Fußball spielen konnte. Genau, und den DFB-Pokal haben wir gewonnen, da habe ich auch nicht aktiv teilgenommen, kann aber sagen, dass es natürlich trotzdem eine schöne Erfahrung war und ich da noch sehr jung war. Genau, und auch natürlich in der Vorbereitung und allem daran teilgenommen habe, nur dann in dem Spiel selber nicht aktiv dabei war. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht gelogen von Wikipedia.
Ich habe dann auch zumindest auch mal die Startelf recherchiert und wer noch reinkam, konnte ich auf die Schnelle finden. Zum Beispiel Alexandra Popp hat, wenn ich das richtig gesehen habe, zu der Zeit noch Außenverteidigerin gespielt, Linksverteidigerin. Dann aber auch dabei Spielerinnen, die man jetzt immer noch kennt, Marina Hegering, Fatmire Bayramay oder auch bekannt als Lira Alushi, Simone Laudea, Inka Grings, Turit Knag kam noch rein im Pokalfinale. Also da hast du ja auch wirklich mit vielen, die dann auch jetzt nochmal vielleicht anderen ein Begriff sind, zusammengespielt und wahrscheinlich auch früh dann viel lernen können, so als Spielerin, was dann später noch geholfen hat und du weitergeben konntest in Bremen, oder?
Genau, also die Frage nach den 2 Jahren in Duisburg war auch, also ich bin dann nach Essen gewechselt, das war ja nicht so weit weg. Genau, und die Frage war auch tatsächlich so ein bisschen, so war das der falsche Schritt, war das eine Nummer zu groß? Und ich glaube, das ist ähnlich wie, als wenn jetzt ein junger Spieler ein Angebot von Bayern kriegt und sagt, der geht zu Bayern und nicht viel spielt und dann liest man trotzdem ja, aber es war natürlich trotzdem die Erfahrung wert und genauso würde ich das auch sagen. Natürlich aufgrund der Spielzeit war das jetzt vielleicht nicht so erhofft, wie ich mir das auch vorgestellt oder erhofft hatte. Aber ja, ich meine, mit so vielen Nationalspielerinnen zusammen zu trainieren, da war die Trainingseinheit so intensiv, da war ich auch nach dem ersten halben Jahr erstmal damit beschäftigt, mich dem Tempo anzupassen. Und wie gesagt, ich war selber 18, 19 Jahre. Da schaut man sich das ein oder andere ab und natürlich ist es so, dass man das dann, in dem Fall war ich dann bei Werder, dann auch genauso an die jüngeren Spielern dann vermitteln und weitergeben will, so wie ich das von denen damals gelernt habe. Also ne, Inka Grings war das Nonplusultra da im Sturm und da habe ich mir auch selber nicht was vorgemacht und gesagt, naja, wenn ich mich jetzt anstrenge, komme ich an der vorbei. Das war klar, dass das nicht passiert, aber alleine das zu beobachten und in Trainingsspielen auch mitzuspielen und auch natürlich auf dem Feld in der Bundesliga zu spielen. Das ist schon, das ist so ein anderer Maßstab, das muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich finde, das war immer noch die richtige Entscheidung.
Eine Sache, die ich noch interessant fand und die mir vorher nicht so bewusst war, war die Trainerin zu der Zeit, nämlich damals noch ja. Martina Voss, jetzt Nationaltrainerin. Auch da würde mich interessieren, wie hast du es damals erlebt und war das da abzusehen, dass sie mal später die Nationaltrainerin wird oder hat man da einfach gar nicht so weit gedacht?
Also ich habe zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht so weit gedacht. Aber Martina war immer eine Trainerin, die so sehr nah an den Spielerinnen war und einfach ganz viele Dinge aus Sicht der Spielerinnen gesehen hat. Und ich glaube, dass das immer ein Kriterium ist, warum man beurteilen würde, ist ein Trainer gut oder ist er nicht gut, weil man empfindet das als Spieler eigentlich immer als gut, wenn der Trainer eben deine Sicht versteht, wenn er Dinge auch vielleicht irgendwie vorhersehen kann oder sich in die Leute hineinversetzen kann, warum man jetzt vielleicht doch enttäuscht ist. Und ja, das ist einfach, glaube ich, ja, eine Charaktereigenschaft, die sie da schon geprägt hat und die sie jetzt mit Sicherheit auch ja, diesen ganzen Weg begleitet hat und warum diese Nationalmannschaft auch so erfolgreich war. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch daran liegt und ja, dass sie jetzt letztendlich diesen Weg eingeschlagen hat, ist schön. Aber ich glaube, das war von ihr jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so geplant, schon vor, was ist das jetzt schon, 14, 15 Jahre her.
Ja, Speaking of Nationalmannschaft und jetzt mittlerweile Trainerin, da hat man ja auch wirklich das Gefühl von außen, dass da jetzt durch die EM nochmal ein ordentlicher Push reingekommen ist in den Fußball der Frauen. Wie schätzt du so ein bisschen allgemein die Entwicklung ein, noch während deiner Karriere oder auch ja, zu dem, wo der Fußball jetzt steht?
Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich das schon auch von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt. Auch wenn es irgendwie nur so ja, punktuell ist oder auch, ja, dass mehrere Vereine sich vorwärts entwickeln und die anderen so ein bisschen stagnieren. Natürlich ist es jetzt so, dass durch die Europameisterschaft da nochmal ein ganz anderes Licht drauf geworfen wurde. Und ich glaube, dass es jetzt eine Möglichkeit ist für alle Vereine, die eben noch nicht in der Lage waren oder nicht wollten, sich weiterzuentwickeln. Und ja, wenn man, glaube ich, konkurrenzfähig bleiben will, dann muss man diesen Boom, der jetzt gerade da ist, da muss man den mitnehmen.
Absolut. Und das ist eigentlich auch eine hervorragende Überleitung zu der Pressekonferenz, die es heute gab vor dem Spiel, wo Kapitänin Nina Hausicke dabei war und der Trainer Thomas Horsch. Und ich habe mir da nochmal so die wichtigsten Aussagen der beiden oder welche, die ich spannend fand, rausgeholt. Und unter anderem wurde nämlich Lina Hausicke darauf angesprochen, ähnlich, ja, was nimmt man jetzt aus dieser EM mit? Wie kann man das übertragen? Wie sieht das in Bremen aus? Und da können wir mal reinhören.
Also ich glaube, dass die Entwicklung ja richtigerweise gestartet ist mit der EM, mit der sehr erfolgreichen EM auch für Deutschland, wo leider das Finale dann verloren ging. Aber ich glaube, man hat halt gesehen, wie attraktiv der Sport auch geworden ist oder wie attraktiv er sein kann, wenn es auch eben große Spiele gibt und auch vor einer guten Kulisse eben stattfindet. Das ist für uns jetzt eine Chance, das auch eben auf Werder irgendwie zu projizieren und dann auch zu zeigen, dass so attraktiver Fußball eben auch in einem großen Stadion in Bremen dann einfach auch ja, stattfinden kann.
Genau, das ist nun mal jetzt wirklich eine Neuerung, die sich ergeben hat. Und da würde mich ja auch nochmal vielleicht ein bisschen interessieren, ja, was sich so verändert hat, nochmal anders im Vergleich zu deiner aktiven Zeit. Jetzt daneben, also die Bedingungen neben dem Feld sind wahrscheinlich noch, was neben dem Feld, also unabhängig jetzt von diesem, okay, man spielt im großen Stadion oder nicht, aber die anderen Bedingungen sind wahrscheinlich noch relativ ähnlich. Es ist trotzdem immer noch schwierig für die Spielerin, dass es zum Beispiel keine richtigen Kabinen gibt in Bremen oder wie gab es da auch Veränderungen, die du wahrgenommen hast, jetzt konkret in Bremen?
Also ich habe zum einen eine Veränderung wahrgenommen von sowohl Essen als auch Duisburg zu Werder schon. Also das waren beide, also sowohl Essen als auch Duisburg waren Frauenfußballvereine, die jetzt nicht unter dem Dach von dem Profi-Verein standen. Und das war für mich damals schon auch, ich sag mal, eine Verbesserung der Rahmenbedingung. Also wir hatten eine feste Kabine hinten an der Paulina Marsch oder haben die ja wahrscheinlich immer noch. Es gab quasi fußläufig Rasenplatz und Kunstrasenplatz. Das ganze Gelände war schon ja auch zur Verfügung, sodass man Physiotherapie und wie gesagt die Plätze und so alles nutzen konnte. Das kannte ich so nicht. Das war in Essen und Duisburg anders. Da muss man sich das tatsächlich vorstellen, dass wenn jetzt, was weiß ich, es regnet ohne Ende und der Platz ist nicht bespielbar und dann wurde ja mittags festgelegt, wir können nicht auf unserem Platz trainieren, wir müssen in einen anderen Stadtteil. Also es ist, keine Ahnung, wir trainieren am Stadion und dann ist es nicht möglich und dann trainieren wir auf einmal in Walle oder in Gröpeling oder wie auch immer. Und so habe ich das kennengelernt. Dementsprechend war Werder und die Möglichkeiten, die wir auch vor 10 Jahren schon hatten, waren schon eine deutliche Verbesserung. Nur muss man hier kritisch anmerken, dass, wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, da sich nicht viel getan hat. Und da sind andere Vereine ja uns ein ganz, ganz großes Stück voraus. Und gut, jetzt kann man hoffen, dass dieser Boom so weit anhält und dass die Sichtbarkeit nicht nur jetzt diese eine Woche ist, sondern auch länger da ist und dass man grundsätzlich mal jetzt ja alte Strukturen aufbricht, die Rahmenbedingungen beziehungsweise eigentlich ja die Arbeitsbedingungen der Mädels so anpasst, dass sie überhaupt auch in der Lage sind, in der Liga mitzuhalten.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn sich das länger hält und nicht jetzt nur so ein kurzer Hype ist. Und auch zu dem Thema gab es eine Frage auf der Pressekonferenz, die ging in diesem Fall an Thomas Horsch und er hat sich wie folgt geäußert.
Ich denke mal, wir sollten uns auf uns konzentrieren und da muss man einfach sehen, dass die Rahmenbedingungen hier verbessert werden können. Mit einem gewachsenen Männer-Profi-Bundesliga-Fußball-Zirkus können wir uns absolut noch gar nicht vergleichen und das ist einfach in vielen Belangen so. Wir sind froh, dass wir auf Rasenplätzen trainieren können mittlerweile und irgendwann wird vielleicht, wenn die Diskussion um das Leistungszentrum sich mal abschließt, auch die Kabinensituationen sich hier bessern. Aber mir ist immer wichtig, dass ich mich auf das konzentriere, was ich beeinflussen kann. Und das ist die tägliche Arbeit auf dem Platz. Und da sage ich einfach, wir sollten in Zusammenarbeit mit dem Verein daran arbeiten, dass wir besser werden. Wir müssen besser werden, damit wir von diesen 15.000, 20.000 Zuschauern welche begeistern, dass sie auch da bleiben. Es geht nicht darum, einmal hier so ein Spiel abzuziehen, sondern wichtig wäre ja für uns, wenn wir dann wieder auf Platz 11 spielen, dass da vielleicht auch regelmäßig mal 2.700 Zuschauer sind oder vielleicht noch mehr, damit die Atmosphäre einfach eine bessere wird oder in einem möglicherweise neuen Amateurstadion. Deswegen würde ich diesen Blick in den Männer-Bundesliga-Zirkus gar nicht unbedingt so anstreben.
Ja, bin ich auch einer Meinung. Hat er gut gemacht, Herr Thomas.
Ja, genau, da ging es nämlich auch konkret darum, okay, muss man irgendwie, ist man enttäuscht, dass es nicht so ist wie bei den Männern, aber ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber trotzdem muss man da auch wirklich hinterher sein.
Ja, genau. Also ich würde an der Stelle auf jeden Fall anmerken, dass ich glaube, dass so ein bisschen die Brille von außen oftmals sieht, ah ja, also das ist auch das, was wir Frauen oftmals dann als erstes gefragt werden. Ja, und die Männer kriegen ja so und so viel Geld und ihnen nur so und so viel, das ist ja auch alles total unfair und so weiter und so fort. Ja, ist es natürlich, aber es sind, wie er auch sagt, der Fußballzirkus Männer ist eine ganz, ganz andere Welt und in diese Welt wollen wir nicht. Und das muss man auch ganz klar sagen, keiner von uns, oder uns sage ich jetzt immer noch, ne, aber keiner von den Mädels, die da spielen, würde ja jemals in einer Pressekonferenz sagen, ja, ich fordere jetzt hier so und so viel Millionen Gehalt. Also darum geht's ja gar nicht. Also wir wollen ja gar nicht von Equal Pay reden, sondern wir wollen von Equal Play reden. Und da ist es natürlich so, dass diese ganzen Rahmenbedingungen, die in zig Leistungszentren und sowas vorhanden sind, dass man die aber vielleicht mit nutzen kann, dass man mal im Winter ins Trainingslager fahren kann und nicht auf einem vereisten Kunstrasenplatz trainieren muss und so weiter und so fort. Also diese ganze Geldfrage und dieser ganze Zirkus, das ist überhaupt nicht das, was der Frauenfußball anstrebt, weil ich ja auch davon überzeugt bin, dass wir viel, viel bessere Argumente zu bieten haben, außer dass es irgendwie um Geld geht. Das ist nicht der Grund, warum wir Frauen Fußball spielen oder ich gespielt habe. Und das wird sich auch nicht ändern.
Wenn du ansprichst, dass du vielleicht gar nicht so in diesen Zirkus rein willst, gibt es noch andere Sachen, wo du denkst, ist ja schön und gut, dass die Männer das machen, aber das wäre ich froh, wenn das nicht rüberkommt zu uns, zu den Frauen?
Ich glaube, das ist im Prinzip dieser ganze Punkt Öffentlichkeit. Also ich glaube, dass wir jetzt in dieser Woche ein sehr gutes Beispiel haben, dass es Plakate in Bushaltestellen auf einmal gibt, dass Werder, der Gesamtverein, Werbung für das Frauenspiel macht, dass im Radio auf einmal davon berichtet wird. Das sind Dinge, die wir brauchen, um sichtbar zu bleiben. Und das ist natürlich auch die Aufmerksamkeit, die ich finde, die Frauen auch verdient haben einfach, weil es lohnt sich, Frauenfußball anzugucken. Und nur so kannst du ja auch, ich sag jetzt mal, marketingtechnisch auch weiter vorankommen. Und natürlich muss investiert werden, weil am Ende steht und fällt alles mit Geld gefühlt. Aber natürlich ist es nicht so, dass jemand morgens aus der Tür geht und da schon irgendwie ein Selfie machen will oder sowas. Also ich glaube, dieser ganze, ich sag jetzt mal, Protz an Autos und Aufmerksamkeit und was weiß ich, Social Media ohne Ende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht erstrebenswert ist für die Frauen, die Fußball spielen.
Wie sehr hat dich dann die Kampagne für die neuen Trikots geärgert oder gefreut, dass da auf einmal doch dann mehr Frauen zu sehen waren als Personen aus dem Männerteam, wenn du sagst, so Publicity vielleicht nicht so das, was man haben möchte?
Ich glaube, man muss da quasi zwischen Verein und Privatleben trennen. Ne? Also das ist ja wichtig, als Teil des Vereins auch gesehen zu werden. Und ich finde es super, dass, ich glaube, Lina hängt, glaube ich, immer noch vorm Stadion auf dem großen Banner. Wir gehören dazu. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, was Thomas eben auch gesagt hat, das ist ein Privileg, dass wir, dass die Mädels da spielen dürfen. Das ist auch ein Privileg, dass wir das alles so mitnehmen dürfen in dem Verein. Aber ich sehe halt auch irgendwie so, es sind jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre Frauenfußball mittlerweile bei Werder. Aber
ziemlich genau 15, oder? So gut 15?
Ich hätte jetzt, ich hätte auch irgendwie so getippt.
Ich glaube, 2006 hatte Brüggemann so den Drive, da wieder loszulegen. Und irgendwo hatte ich letztens die 15 wahrgenommen, viel.
Ja. Ja, ich würde jetzt mal so ganz provokativ sagen, dass diese Zeit dieser Demut und Dankbarkeit, dass es Frauenfußball bei Werder gibt, die Zeit ist vorbei. Und wir dürfen jetzt und müssen auch Ansprüche stellen. Und klar, also wie gesagt, das Thema Öffentlichkeit und Sichtbarkeit innerhalb des Vereins ist wichtig, das muss so sein. Und da finde ich genau diese Trikotpräsentation gut, weil wenn wir davon reden, dass Werder sich hoffentlich etabliert in der ersten Liga und nicht absteigt, dann ist es natürlich auch so, wenn man sich umguckt, gibt es nicht viele Bundesliga-Vereine im Norden. Und es gibt mit Sicherheit Mädels, die Fußball spielen und auch weibliche Vorbilder brauchen. Und wenn Lina Hausicke am Weserstadion hängt und das kleine Mädchen am Wochenende mit ihrem Papa ins Stadion geht und sieht, ach guck mal, da ist eine Werder-Spielerin, dann findet die vielleicht auch cool und dann geht sie auch zum Frauenspiel. Also wir brauchen weibliche Vorbilder auch bei Werder und natürlich brauchen wir dann auch so Publicity und Öffentlichkeitsarbeit im Verein. Und genau, was ich meinte, war eher so dieses Private, glaube ich. Da sind wir ganz froh, dass jeder so seine Ruhe hat.
Ja, verständlich. Und wenn du jetzt noch von wir und uns redest, wie viel Kontakt hast du noch?
Oft, ne?
Wie viel Kontakt hast du noch zum aktuellen Team? Hast du da noch so einzelne Kontakte oder noch mit fast allen, mit denen du gespielt hast?
Nee, ganz vereinzelt nur. Ganz vereinzelt und auch gar nicht immer regelmäßig. Also wenn ich hier bin, gehe ich zu den Spielen auf jeden Fall und quatsch auch nachher mit den Mädels. Genau, habe vereinzelt noch Kontakt zu ein, zwei Personen, aber ja, ich glaube, es ist einfach eine Angewohnheit, um ehrlich zu sein. Das hat sich irgendwie noch nicht umgestellt.
Ja gut, aber wenn man so lange im Verein ist, dann bleibt das ja auch irgendwie immer bestehen, glaube ich. Also ja. Ich denke mal, das geht auch nicht so schnell
weg. Die Verbundenheit, genau.
Ja.
Ich meine, wir als Fans sprechen ja auch von wir. Also ja. Und wir sind ja alle nie gespielt für Werder.
So.
Ach komm, wir machen schon ein bisschen was für den Verein, Lennart.
So ist er nicht. So schon, aber.
Wie waren denn deine Erwartungen im Sommer? Was hast du dir von der aktuellen Saison erhofft oder befürchtet?
Na, erhofft auf jeden Fall mit dem Blick auf den Kader und auf die Transfers natürlich vielleicht mal eine Saison, in der man nicht zwingend im Winter schon überlegen muss, okay, das könnte jetzt eng werden. Ja, aber gut, jetzt ist es so gekommen und jetzt steht Werder eigentlich in der Situation, in der sie ja in den letzten Jahren auch standen. Ja, ich hatte mir natürlich erhofft, dass es nicht so ist und dass wir da einfach ja uns etablieren können in der ersten Liga, ne? Dass man jetzt natürlich nicht irgendwie im oberen Mittelfeld mitspielt, aber dass, wie gesagt, vielleicht zum Winter schon so ein kleiner Abstand zu den Abstiegsplätzen da gewesen wäre. Das lief jetzt alles anders, aber ja, ich habe jetzt irgendwie auch noch nicht so die Hoffnung verloren, als dass ich sage, ach Gott, jetzt geht's wieder runter, sondern ja, das ist auf jeden Fall noch alles machbar. Und
und wie hast du die bisherige Saison erlebt? Du hast ja gesagt, du gehst zu den Spielen, wenn du da bist. Hat das diese Saison schon viel geklappt oder eher nicht so?
Dass ich da bin?
Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht ja. Gehst du ja auch zu den Herrenspielen. Manchmal überschneidet sich das ja auch.
Ja, genau. Ich habe eine Dauerkarte Stehplatz für die Herren. Genau, mach das, wenn das zeitlich passt, gehe ich dorthin. Wenn die Frauen zu Hause spielen, ja, gehe ich aber auch dahin. Also das ja, eine schließt das andere nicht aus. Aber ich glaube, ich habe diese Saison tatsächlich das Wolfsburg-Spiel gesehen und am Anfang auf jeden Fall auch irgendwas.
Potsdam
ja,
oder Duisburg?
Potsdam habe ich gesehen. Genau, aber ich meine, gut, das läuft ja auch auf Magenta TV. Da kann man das ja sonst auch verfolgen, also ja.
Ja, Fun Fact zum Wolfsburg-Spiel, als das zweite Tor für Werder gefallen ist, war ich auf Klo.
Ja, einer muss immer auf Klo gehen, damit Tore fallen.
Ja, das war dann da, wo ich. Es hat leider nicht nochmal geklappt.
Ja, war knapp am Ende, muss man ganz ehrlich sagen. Wäre natürlich auch die Mega-Sensation gewesen. Ne? Also ich meine, wenn Annike Borbe in der 90. Minute den Ball mit dem Bauch über die Linie gedrückt hätte, ja, das wäre die Story gewesen. Aber gut, am Ende, ich meine, genau solche Spiele braucht man, damit man Werbung macht, damit, ja, vielleicht auch mal im Schnitt 2000 kommen und nicht irgendwie jetzt nur, weil die Nationalspielerin da sind. Ne?
Aber das war ja auch wirklich ein Spiel, wo man ja chancentechnisch sehr viel generiert hat und natürlich auch zwei Tore geschossen hat. Aber ansonsten sieht es ja eher mau aus mit dem Tore schießen oder es ist einfach im Moment ein bisschen zu wenig. Wie siehst du das?
Ja, das ist, glaube ich, auch definitiv der Knackpunkt. Also ich meine, gut, wenn man sich das Mappenspiel jetzt anguckt, da sind auch grobe Schnitzer in der Defensive dabei gewesen. Aber ich glaube auch, dass das größte Manko aktuell ist, dass es keine Person vorne gibt, die wirklich Torgefahr ausstrahlt. Und jetzt hat sich mit Agata Tschatschinska natürlich leider eine Stürmerin verletzt, die mit viel Tempo gekommen wäre, die auch weiß, wo das Tor steht. Ja, aber es hilft ja auch alle nichts jetzt. Da muss jetzt irgendwie andere Lösungen gefunden werden. Und ja, dementsprechend, irgendwer muss Tore schießen. Anders geht's nicht.
Aber blickst du denn da als Stürmerin nochmal anders drauf? Oder, also, das ist ja selber auch viel. Also, ist es irgendwie, zum Beispiel, hätte dir das in so einer Phase geholfen, nochmal viele Testspiele zu machen und sich Selbstvertrauen zu holen? Oder bringt das einem gar nicht so viel für den Liga-Alltag, weil das dann doch wieder anders ist gegen andere Gegnerinnen?
Ja, also ich glaube, es ist schwer in Testspielen zu simulieren, wie man gegen eine Frauenmannschaft spielt, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Testspiele zu machen hier im Umkreis, wo man jetzt nicht ewig Fahrzeit hat, wo vielleicht auch nicht die Mannschaft der direkte Konkurrenz in der Liga ist, da würde man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so spielen, wie man in der Liga gegen die spielt. Das ist, glaube ich, schon schwer. Und immer dann, wenn man jetzt sagt, man macht Testspiele gegen Jungs, ist das super vom Tempo. Aber es ist natürlich ein komplett anderes Fußballspiel. Und ja, man kann sich da nicht so richtig drauf einstellen. Ich glaube schon, dass Thomas das sehr gut macht mit den Mädels, sehr gut aufbereitet. Also sowohl in der Vor- als auch in der Nachbereitung. Mit vielen Videosequenzen auch arbeitet und auch, glaube ich, deutlich Kritik äußert, aber am Ende des Tages, ja, es kommt immer noch an, wie hat man aufgestellt, wie ist der Gegner, ja, am Ende hat man einen guten oder einen schlechten Tag, also, ja, es ist schwierig im Vorfeld da sich so vorzubereiten, dass das Toreschießen besser klappt.
Das stimmt natürlich. Dann kommen wir jetzt mal zum Spiel am Samstag und eine Frage, die wir auch dann per Instagram bekommen haben von Jule ist, kriegst du von unseren Spielerinnen die Vorfreude oder Anspannung mit und wie groß ist so die Vorfreude und Anspannung der Spielerinnen?
Also ich glaube, dass die alle zwischen nervös und völlig fokussiert sind. Das ist eine einmalige Sache. Aktuell. Ich bin der Meinung, dass diese Highlight-Spiele öfter kommen müssen, aber aktuell ist es natürlich so, ich hätte mir als Spielerin nichts sehnlicher gewünscht, als einmal im Weserstadion zu spielen. Und dann auch noch mit, ich sag jetzt mal, mindestens 15.000 werden ja kommen. Das ist was, wovon, glaube ich, jeder, der für Werder spielt, träumt. Und es ist, glaube ich, auch egal, ob es Mädchen oder Junge ist. Aber das ist ja immer so ein bisschen das Ziel. Und jetzt ist es soweit. Jetzt merken die Mädels, wie viel Aufmerksamkeit sie kriegen. Auch ja, außerhalb des Werder-Geländes sozusagen. Und natürlich bringt das eine gewisse Nervosität mit sich. Und ich hoffe, dass die Nervosität nicht so ja, in wie soll man sagen, so in zittrige Knie umgewandelt wird, sodass die Leute quasi erschlagen sind von dem, was sie dann da erwartet im Stadion, dass man ja, den Fokus für den Fußball sozusagen verliert. Wie gesagt, ich glaube aber, dass das Team um die Mannschaft die Mädels sehr gut vorbereitet, genau, dass jeder Einzelne, glaube ich, sich sehr, sehr doll vornimmt, diesen Tag zu genießen, aber auch das Bestmögliche, was man hat, auf den Rasen zu lassen. Genau, und da voller Leidenschaft kämpft. Und natürlich bin ich mir auch sicher, da kann man noch mal 10-20% mehr laufen und sich mehr reinhängen. Das bringt dieses Stadion einfach mit sich.
Lina Hausicke wurde auch auf der PK dazu gefragt, wie groß denn so ihre Vorfreude ist. Und man hört sie schon an, dass sie wirklich es kaum noch abwarten kann.
Ja, also wir freuen uns riesig natürlich. Ich glaube, für jede ist das so ein bisschen so ein Traum, der so in Erfüllung geht, vor so vielen Leuten auch zu spielen. Wie du schon gesagt hast, vor so einer großen Bühne auch. Und deswegen, wir fiebern dem entgegen und sind halt wirklich schon sehr gespannt, was uns dann da am Samstag erwartet.
Bist du Samstag eigentlich auch dabei? Hat Jule nochmal als zweite Frage gestellt.
Genau, also sowohl ich als auch andere ehemalige Spielerinnen wurden netterweise von Werder eingeladen. Genau, das ich hätte es auf jeden Fall auch so verfolgt und hätte mir auf jeden Fall auch eine Karte geholt, aber genau, Werder hat dann ein paar ehemalige Spielerinnen eingeladen, was ich auch eine sehr schöne Geste finde, weil, also ich freue mich auch riesig einfach. Also ich habe richtig Bock, ins Stadion zu gehen und dieses Spiel zu sehen und genau, ich glaube, dass als Spielerin ist das Ganze noch mal 10 getoppt. Aber ja, es, genau, Werder hat ein paar Leute eingeladen und ja, es freut mich.
Bist du dann traurig, dass du nicht auf deinem angestammten Stehplatz stehen kannst?
Ja, so, also ja, es traurig, ne? Also ich glaube, es ist auch ganz bequem, da auf so einem Ledersitz zu sitzen und da in einer VIP-Lounge vielleicht ein Bierchen zu trinken. Aber ja, genau, normalerweise stehen. Aber die Einladung habe ich natürlich nicht ausgeschlagen.
Ja, das ist dann, ich meine, da geht es ja auch nochmal drum, die Wertschätzung dann mitzunehmen und auch vielleicht nochmal mit den anderen da zu sein. Wissen das, das ist noch eine Frage von André, von uns aus dem Team. Ärgerst du dich eigentlich, dass du dieses Mega-Highlight jetzt um eigentlich gar nicht mehr so viel, also um nur nicht mal anderthalb Jahre als Aktive verpasst hast?
Ja, maximal ärgern, bis, ich würde sogar, das macht mich ein Stück weit auch traurig. Also, weil, wie gesagt, das ist irgendwie so dieser Wunsch, den man immer hatte, diese Hoffnung, dass sich der Frauenfußball einmal so weit entwickelt, dass das möglich ist. Und ich freue mich für alle, die das mitnehmen können und ich freue mich für jede, die da auf dem Rasen steht. Aber ja, wenn ich für mich spreche, dann klar, hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze irgendwie 2 Jahre vorher passiert.
Es geht wahrscheinlich auch den anderen, die da mit dir auf den Ledersitzen sitzen, so. Was war die größte Kulisse, vor der du mal gespielt hast?
Oh, das ist eine fiese Frage, weiß ich nicht.
Irgendwie
keine
ein Gefühl.
Ahnung. Also okay. Ich weiß, ja, nee, auch, ja, weiß ich nicht. WM 2008, U20 WM in Chile haben wir gespielt, da waren sehr, sehr viele Zuschauer. Das muss, also über 10.000 oder so waren das bestimmt. Ja. Aber kann ich jetzt so nicht.
Ja, also so, aber so, nee, aber so vom Gefühl her. Also schon auch mehr als ein paar hundert, kennst du. So,
ja. Ja, ja.
Ist denn das, also das war auch nochmal ein Ding, was vor ein paar Wochen Michel Ulbricht bei einer Pressekonferenz gefragt wurde, so wie denn das so sein wird im großen Stadion und so weiter. Und die dann auch nochmal meinte, das wird halt total die Umstellung, wie man denn überhaupt miteinander kommuniziert, weil man sich gar nicht mehr so coachen kann auf dem Feld, man kann sich gar nicht mehr so viel zurufen, wenn irgendwie viel mehr Lärm ist. War das damals in Chile auch so oder so? Hat das für dich einen Unterschied gemacht oder ist man eigentlich auch schon im Training so fest in seinen Abläufen, dass es dann gar nicht mehr so viel diese Kommunikation auf dem Platz braucht?
Ja, also genau, grundsätzlich gibt es diese Abläufe, wo auch manche Dinge mit Blickkontakt geregelt werden, aber natürlich muss man, ich sag mal, zu der Person vor und hinter sich immer noch irgendwie in der Lage sein zu sprechen und ich glaube, das ist ja eigentlich immer möglich und das wird auch jetzt am Samstag möglich sein, aber klar, im Vergleich zu den sonstigen Bedingungen, wo man sich ja eigentlich auch als Zuschauer von der einen auf die andere Platzhälfte fast zurufen kann, würde ich sagen, ist das was anderes. Und ich glaube auch, dass auch der Platz an sich anders ist. Also die Maße werden natürlich genormt sein, aber es wirkt ja auch einfach anders. Es ist auf Platz 11 ist da so eine Laufbahn drumherum. Da kommt dir das Ganze schon anders vor, als wenn du im Stadion bist und es ist irgendwie gefühlt enger. Und ja, das ist, glaube ich, auch von der Qualität her des Rasens wahrscheinlich für die Mädels jetzt auf einmal ein Teppich, auf dem sie spielen werden. Ja, also Ich glaube, da sind einige Sachen, die man vielleicht so relativ schnell hoffentlich im Spiel erstmal kurz geregelt kriegen muss im Kopf, dass man so voll bei der Sache ist.
Dazu passt auch ganz gut, dass Thomas Horsch auch nochmal gefragt wurde, wie ist denn jetzt so der Ablauf, wie bereitet man sich vor auf so eine Woche und findet man denn da überhaupt schon mal rein? Also wie geht man so durch die Woche vorbereitungstechnisch, aber auch dann, um sich wirklich auf dieses Stadion einzustellen?
Ja, grundsätzlich ist der Ablauf gleich der Trainingswoche und es ist so, wie du sagst, wir werden am Freitag unser Abschlusstraining im Stadion machen. Das macht auch durchaus Sinn, um die Gegebenheiten einmal zu sehen. Natürlich ist die Atmosphäre am Spieltag dann nochmal eine ganz andere, aber wir werden die Kabine von den Männern am Freitag beziehen dürfen. Wir machen unsere Besprechung, die Gegneranalyse im Stadion am Freitag und machen unser Abschlusstraining am Freitag auch im Stadion, ja.
Und das hilft wahrscheinlich auch zumindest schon mal ein erstes Gefühl für die Verhältnisse dazu bekommen, ne?
Ja, das muss auch genauso sein. Weil alles andere wäre dann die Einstellung am Spieltag oder ja genau, sagen wir mal beim Aufwärmen und dann ist es eigentlich schon zu spät. Und deswegen ist es genau so richtig und das machen ja auch die, ich sage jetzt mal, Champions League Vereine bei den Frauen so, dass man da das Abschlusstraining im Stadion hat. Das muss schon so sein, damit man mental sich schon mal so drauf eingestellt hat und nicht sich erst dann kurz vor Anpfiff quasi mit den Gegebenheiten vertraut macht.
Und genauso finde ich auch das Ganze drumherum. Also wir haben ja vorher schon, oder du hast Equal Play schon angesprochen, aber dass dann auch dazu gehört, dass man die Kabine nutzen kann. Ich glaube, das wird halt im Normalen, also wenn auch die Männer-Bundesliga nicht gerade pausiert, schwieriger sein, weil die ja auch ihre persönlichen Sachen da drin haben. Aber hätte man sich jetzt in der Leichtathletikhalle umgezogen und wäre nur irgendwie so Fremdkörper im Stadion gewesen, hätte das wahrscheinlich auch nochmal so das Gefühl beeinflusst, wie das denn so am Spieltag ist, ob man wirklich Teil des Vereins ist und das Gefühl hat, wir sind hier zu Hause und das ist auch unser Stadion jetzt, oder ob man nur das Gefühl hat, okay, wir sind hier zu Gast, wir dürfen auch mal hier rein, aber eigentlich gehört das den Männern. Und genauso auch, dass die Videoanalyse da schon im Videoraum läuft, ne?
Genau, also ich glaube, jeder ist sich dieser ganzen Gegebenheit und Rahmenbedingungen bewusst, dass das jetzt nicht so eine Alltagssituation ist, aber genau, es gehört einfach irgendwie dazu, dass man eben halt im Heimstadion auch die Heimkabine nimmt. Und es ist wunderschön, dass sie das genau alles so eingerichtet haben und nutzen können, weil dann wird es eine runde Sache.
Ein weiteres Thema war dann, ist natürlich auch, also es gehen jetzt viele hin, es wurden schon über 15.000 Tickets verkauft. Das hat vielleicht für manche, die sich jetzt ein Ticket gekauft haben, auch so eine Art Event-Charakter, dass man überlegt, naja, die Tickets sind günstig, gucken wir uns das mal an, aber was da jetzt wirklich passiert, ist jetzt gar nicht so sehr interessant für mich. Also diese Fans wird es ja zumindest geben. Und auch darauf wurde Thomas Horsch angesprochen, wie man denn damit umgeht, dass das jetzt vermeintlich, zumindest für manche Leute, ein Event ist und wie sehr man sich dann noch tatsächlich auf die Liga konzentrieren kann.
Ja, hallo zusammen. Ich habe das Gefühl, dass das relativ einfach ist, die Mannschaft zu erreichen, weil alle genau wissen, worum es geht. Wir sehen natürlich diesen Eventcharakter in irgendeiner Form, aber wir fokussieren uns doch sehr auf das Sportliche und wissen eben, was Sache ist. Wir müssen wir wollen drei Punkte holen und wir müssten auch Punkte holen. Das ist definitiv so. Und darauf konzentrieren wir uns. Darauf liegt in der ganzen Woche der Fokus, der sportliche Fokus. Und dann ist es so, wie Lina es gesagt hat, wir versuchen einfach uns dann von der Atmosphäre auch tragen zu lassen, weil ich gehe davon aus, dass nicht so viele Fans aus Freiburg kommen werden, sondern dass es nahezu alles Bremer Fans sind, die dann im Stadion sind. Und ich habe es ja nun auch erlebt, und auch selbst wenn es dann 15 oder 20.000 sein sollten, das wird schon eine Geräuschkulisse sein. Und da hoffe ich eben, dass die uns einfach auch trägt und dass die nochmal zur Steigerung des Selbstbewusstseins beiträgt. Das ist eine Hoffnung, die ich habe.
Es deckt sich natürlich auch mit dem, was du schon gesagt hast, dass du sprachst von 20%, die es vielleicht nochmal extra geben kann, aber wirklich ein Push nochmal, wenn vor allem auch so eindeutig die Fans für Werder sind und nicht für das andere Team, das auch noch spielt. Er hat auch angesprochen im Statement, er hat erst gesagt, wir müssen drei Punkte holen und dann so ein bisschen, okay, wir sollten vielleicht Punkte holen, also wäre ganz gut. hat dann selber nochmal so ein bisschen die Sorge gehabt, dass das jetzt so dann die Überschriften sind der nächsten Tage, der Trainer sagt, wir müssen gewinnen und das nochmal extra Druck auf die Spielerin legt, hat das dann nochmal so ein bisschen runtergefahren. Wie schätzt du denn das ein, so die Chancen, jetzt endlich den ersten Dreier einzufahren? Ist das sehr gut möglich oder wird es sehr schwierig für dich gegen Freiburg?
Es ist sehr gut möglich, weil die Mannschaft hat gezeigt, zu was sie in der Lage ist gegen Wolfsburg. Natürlich ist jetzt Freiburg nicht Wolfsburg, aber Freiburg ist auch eine spielstarke Mannschaft, die auch mit viel Tempo kommt. Und ich glaube, oder mein Gefühl wäre jetzt eigentlich, ist es an dem Tag egal, gegen wen man da spielt, weil ich glaube, das ist ein Tag, an dem einfach alles möglich ist. Und auch dem, auf dem auch alles möglich gemacht werden muss, dass man, ich weiß nicht, vielleicht hat man mehr Glück als sonst, vielleicht kann man mehr laufen als sonst, vielleicht gewinnt man mehr Zweikämpfe, weil man irgendwie so voller Adrenalin einfach ist. Also diese ganzen Faktoren, glaube ich, die können einfach dazu beitragen, dass auf jeden Fall die ersten drei Punkte in Bremen bleiben. Und ja, mit einem Punkt wäre man vielleicht auch zufrieden. Also es kommt natürlich immer auf den Spielverlauf an, aber ja, ich glaube schon, dass auch die große Hoffnung da ist, dass eben dieses eine Highlight-Spiel ja, zum Erfolg führt.
Hätte dieses Spiel dann im Nachhinein schon früher kommen müssen oder ist der Zeitpunkt schon ganz passend jetzt eigentlich?
Naja,
also damit man früher schon diesen Sieg
ja.
holt, so meine ich.
Ja, ach, das weiß ich nicht, ob das jetzt zu früh, zu spät, vielleicht, ich meine, man hätte in Meppen gewinnen müssen, dann müsste man die Diskussion nicht führen.
Das stimmt natürlich.
Genau, und ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt gegen Wolfsburg da gespielt hätte, dann würden wir vielleicht nicht von 15.000, sondern von 30.000 reden oder so. Und also ja, nachher ist man immer schlauer. Wichtig ist, dass es dieses Spiel gibt, dass diese Sichtbarkeit geschaffen wird, diese Aufmerksamkeit auch innerhalb der Stadt. Und mir, ich habe, wann war das, zwei Spieltage vor Schluss oder so, bei den Herren kam ja die Aktion in der Ostkurve im Boykott Katar und alle zu den Frauen. Ich habe, glaube ich, zu Lina tatsächlich auch gesagt, du, mir ist das relativ egal, warum die Leute ins Stadion kommen. Ob die das machen, weil die Katar boykottieren wollen und so eine Art Gegenveranstaltung starten wollen, oder ob die aus Jux und Dollerei sagen, ach, wir haben heute nichts vor, lass uns mal zu den Frauen gehen. Das ist egal. Also Hauptsache, es kommen viele Leute. Und was Thomas auch gesagt hat, es geht ja gar nicht darum, hier möglichst viele Leute ins Stadion zu kriegen und dann zu sagen, ach, wir haben einen Zuschauerrekord, sondern das Spiel muss ja so begeisternd sein, dass von den Leuten, die da sind, durchschnittlich 2.000, 3.000 zu Platz 11 kommen. Weil dann haben wir was erreicht. Und dieser eine Tag, der soll großartig werden, aber das bringt uns nichts, wenn dann zum Rest der Saison wieder nur 500 Leute zu Platz 11 kommen.
Ja. Ist das denn ein bisschen angelehnt an eine Frage von Len, die wir bekommen haben? Wenn gewonnen wird, wird das Team dann den Sieg mit dem Megafon vor der Kurve feiern? Hast du das schon mal gemacht? Wie fühlt sich das an mit so einem Megafon in der Hand?
Ja, wir haben das tatsächlich nach dem besagten DFB-Pokalgewinn mit Duisburg gemacht, weil da war das damals noch im Olympiastadion in Berlin und das wurde immer vor dem Männerspiel ausgetragen. Lustigerweise war das Jahr, wo Leverkusen gegen Werder im Finale stand und auch gewonnen hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
Ja, ja.
Genau. Und da strömten die Fans schon ins Stadion und dann haben wir uns auch mehr oder weniger einen Spaß daraus gemacht und haben dann im Anschluss mit dem Megafon da vor, ich glaube, es war die Leverkusen-Kurve oder so, einfach ganz wild da irgendwie gefeiert. Und ja, irgendwie gehört es dazu. Ist immer so die Frage, ob die Fans und die Spielerinnen dafür bereit sind. Ne? Also es braucht immer ein Typ mit der Mannschaft, ein Typ Mensch, der das auch umsetzen kann und auch dazu Bock hat und da im Rampenlicht stehen will. Aber
wen siehst du da beim aktuellen Team?
Beim aktuellen Team?
Wer ist das größte Firebeast so?
Ja, nee, das musst du mal differenzieren. Firebeast und Megafon sind schon, stimmt. Ja, nee, also Anneke kann ich mir vorstellen, Lina wird sich das, glaube ich, auch nicht unbedingt nehmen lassen. Also ja, da gibt es schon ein paar Kandidaten, die laut genug sind.
Ja. Dann haben wir jetzt noch zwei Einspieler von der PK. Ich würde sagen, den einen nehmen wir schon mal nochmal, wo auch ja Thomas Horsch gefragt wurde, wie wichtig ist das denn jetzt wirklich in der ersten Liga zu bleiben? Ich meine, es sind noch wirklich viele Spiele zu spielen, aber trotzdem ist es ja nun mal auch wichtig, langsam die Punkte zu sammeln, damit man in der ersten Liga bleiben kann. Und wie wichtig diese erste Liga überhaupt ist, das hat er in diesem Statement beantwortet.
Es ist eine ganz andere Aufmerksamkeit in der ersten Liga, aber auch natürlich eine ganz andere Qualität. Wenn man sich die zweite Bundesliga anguckt, dann sind, glaube ich, 7 zweite Mannschaften von Bundesligisten dort drin. Und es kann sein, dass man als Tabellenachter dann in die erste Liga aufsteigt. Von daher weiß man schon, dass das ein riesen Unterschied ist. Und dafür sind wir auch angetreten. Wir sind jetzt ja das erste Mal dreimal nacheinander in dieser Liga. Und diese Spiele gegen Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, in Köln, das ist das Salz in der Suppe. Also deswegen ist die erste Bundesliga schon ziemlich wichtig dafür.
Und deswegen hoffen wir natürlich auch alle, dass das klappt mit dem Klassenerhalt. So lange waren wir noch nie dabei, wie aktuell. Und es wäre doch schön, wenn das so weitergeht und man dann auf Platz 11 oder im Weserstadion die erste Frauenbundesliga sehen kann und nicht nur die zweite Liga.
Ja, muss einfach. Ne? Also, weil wer auch sagt, wenn man die zweite Liga guckt, RB Leipzig wird dieses oder nächstes Jahr aufsteigen. Der HSV ist jetzt ganz vorn wieder mit dabei. Nürnberg hat jetzt Gast gegeben und auch 17.000 ja ins Stadion bekommen gegen Wolfsburg. Also da tut sich was und ich glaube, es muss der Klassenerhalt drin sein, weil sonst kommt man, glaube ich, ganz schnell in die Situation, dass man den Anschluss verpasst.
Ja, total. Und ich meine, das kann ja auch niemand in Bremen wollen, dass Werder zweite Liga spielt und der HSV in der ersten. Da muss man alles für geben.
Vom Grundsatz her schon irgendwie.
Nee, das geht einfach nicht, das gehört sich nicht. Ja. Klar. Dann, wenn man nochmal jetzt, also nochmal so auf ein paar praktische Informationen schaut, genau, wir haben gesagt, es sind schon über 15.000 Tickets verkauft. Denn, heute wurde noch bekannt gegeben, der Nordoberrang ist auf jeden Fall jetzt auch noch geöffnet. Also der Unterrang ist quasi, ich weiß nicht, ob komplett ausverkauft, aber sehr, sehr gut verkauft. Und der Nordoberrang ist jetzt auch safe offen. Das heißt, auch wer am Spieltag noch spontan hingehen möchte, findet auf jeden Fall ein Ticket. Anpfiff ist ja um 16 Uhr. Das Stadion öffnet wie immer auch bei den Männern 90 Minuten vorher, also um 14.30 Uhr und die Tageskassen sind dann ab 14 Uhr geöffnet. Was ich auch ein bisschen zum Schmunzeln fand oder irgendwie auch ganz süß, dass auch das Gastro-Angebot ein bisschen angepasst ist. Also es gibt wohl ein bisschen kindgerechteres Essen, meinte der Pressesprecher Marcel Kunz bei der Pressekonferenz, dass man zum Beispiel Kakao kaufen kann oder alkoholfreien Punsch, so wenn einem kalt ist und so. Und dass sie so sich ein bisschen Gedanken gemacht haben, trinkens- und essensmäßig, dass auch Familien da nicht denken.
Was heißt denn hier kindgerecht? Ich will auch Kakao im Stadion.
Ja, so wurde es gesagt auf der PK. Ich gebe es nur wieder. Ich habe auch direkt gedacht, hä, will ich doch auch.
Kakao, ja. Geil, ja. Sofort. Ja, vor allen Dingen, wenn es richtig kalt wird.
Ja, dann kauf mal ganz viel davon und dann wird es den auch vielleicht bei den Spielen der Männer geben in Zukunft.
Ja, ich versuche das durchzusetzen.
Genau.
Auf die Frage, was ist beim Frauenfußball anders? Natürlich Kakao, alkoholfreien Punsch. Ja, die Bedürfnisse werden angepasst.
So sieht's aus.
Gastro einfach viel besser.
Ja.
Genau.
Kommt zu den Frauenspielen.
Mal gucken, was so ob essensmäßig auch nochmal andere Sachen gibt. Vielleicht gibt es eine Junior-Tüte mit einem Geschenk dabei.
Oh, wie cool.
Das wär's, ey.
Ja.
Ja. Wir können alle gespannt sein, wie es dann tatsächlich vor Ort ist. Nicht vor Ort oder zumindest nicht auf dem Platz sein werden, sind 4 Spielerinnen, die auf jeden Fall verletzt sind. Das wäre nochmal die Info. Also ich meine, 2 davon sind schon Langzeit verletzt gewesen mit Lena Pauls und Emilie Bernhardt. Jetzt hat sich leider auch Milena Kunkel das Kreuzband gerissen und vorhin schon erwähnt, Agata Daczynska ist auch noch nicht fit. Also die ist auch verletzt. Das wird natürlich ist natürlich ein bisschen schade. Andererseits sind diese Spielerinnen alle schon zumindest ein bisschen länger verletzt oder nicht direkt an der Startelf dran, dass zumindest, glaube ich, sich in der Vorbereitung da jetzt nicht so viel ändert oder man nicht jetzt plötzlich auf wichtige Spielerinnen verzichten muss. Dann, Sina hatte noch einen Hinweis, den wir nochmal weitergeben wollen, jetzt für den Spieltag selbst.
Genau, also jetzt nichts zum Spiel selber, sondern wir haben ja in den ein oder anderen Folgen auch mal von der grün-weißen Hilfe berichtet und gerade rund um das Spiel der Männer in Wolfsburg. Und da wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass die Grün-Weiße Hilfe jetzt am Samstag vor dem Spiel an ihrem Stand ihre Soli-T-Shirts verkauft. Da könnt ihr für 17 Euro ein graues T-Shirt von der Grün-Weißen Hilfe erwerben. Ich finde es eigentlich ganz schick. Und damit wird dann eben unter anderem die Grün-Weiße Hilfe eben ein bisschen mitfinanziert, denn deren ja, Solidaritätsarbeit, unter anderem jetzt eben zum Beispiel mit der Arbeit gegen die Polizei in Wolfsburg, kostet ganz schön viel Geld. Und dadurch wollen sie ein bisschen ja, ihre Arbeit mitfinanzieren. Und diese T-Shirts könnt ihr dann am Samstag vor dem Spiel, vor dem Ostkurvensaal am Stand der Grün-Weißen Hilfe erwerben.
Genau. Und damit, selbst wenn man selber als Fan vielleicht nicht so viel mit der Polizei in Kontakt kommt und denkt, nein, mich betrifft das ja nicht, gibt es auch andere Fans, deren Grundrechte da in der Vergangenheit schon eingeschränkt wurden. Und dann sorgt das dafür zumindest, dass Leute sich darum kümmern, dass es in Zukunft weniger passiert. Dann, denke ich, haben wir zum Spiel relativ umfassend gesprochen, was so ansteht. Wir haben gleich noch einen Einspieler, den ich versprochen hatte, der noch kommt. Einfach so, wie Lina Hausicke darauf blickt, dass Fans im Stadion sind. Und bevor ich den abspiele, vielleicht einmal nochmal, Steffi, hast du noch Themen, die wir noch nicht besprochen haben oder wo du denkst, das müsste nochmal erwähnt werden für Menschen, die sich das anhören und richtig Bock haben auf Samstag?
Nö, wenn alle zuhören und richtig Bock haben, dann sind das genau die richtigen Voraussetzungen. Und ich glaube, also es wäre schön an alle Fans da draußen, die das hier hören und die Werder-Fans sind, wir müssen aufhören zu denken, entweder Frauen oder Männer, sondern Hauptsache Werder und Hauptsache den Verein unterstützen. Und das heißt auch die Mädels. Und ihr werdet alle am Samstag davon überzeugt, dass sich das lohnt. Und ich freue mich einfach.
So sieht's aus. Dann kommt jetzt der Einspieler von Lina Hausicke und danach verabschieden wir uns.
Ich freue mich sehr auf den Support von den Fans. Wir haben es ja schon mal gegen Freiburg dann auch erlebt auf Platz 11, wo auch einige von den Ultras da waren. Wird sicher jetzt nochmal ein größerer Rahmen, aber ja, man versucht das als Spielerin einfach zu genießen.
Und dann hoffen wir doch mal, dass wir auch als Fans diesen Support bereiten können, dass die Spielerinnen das genießen können und dass genauso dann das Spiel einfach sehr gut läuft und am Ende alle was zu feiern haben. Dann danke ich jetzt einmal dir, Sina, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und vor allem dir, Steffi, für deine ganzen Insights, so aus deiner Perspektive, früher selber als Spielerin und jetzt als Fan, die draufschaut, was sich so weiterentwickelt.
Ja, ich habe zu danken, dass ich hier zu Besuch sein durfte.
Das hat sehr viel Spaß gemacht und dann sehen wir uns alle, die hören und so weiter, vielleicht ja am Samstag und können dann hoffentlich uns über die 3 Punkte freuen, dass es endlich ein bisschen besser läuft in der Liga.
Werder geil, Lennart.